Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Schönen guten Tag. Mehr Kohle für die Kohle. Die Regierung hat den Weg freigemacht für den Ausstieg aus der Steinkohle. Erkauft hat sie das mit höheren Entschädigungen für Kraftwerksbetreiber. Das ist ein Thema, auf das wir in dieser Sendung schauen. Außerdem erklärt uns der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, warum sich die Wirtschaft zunehmend ungleich entwickelt und warum die breit angelegte Mehrwertsteuersenkung seiner Meinung nach trotzdem das Mittel der Wahl ist, um die Konjunktur wieder anzustoßen. Zuerst aber dies. Die EU und Großbritannien haben bisher 4 Verhandlungsrunden hinter sich auf der Suche nach einem Abkommen, das ihre künftigen Handelsbeziehungen regelt. Nicht gerade viel für so ein Mammutprojekt einerseits. Andererseits ist der Druck enorm, denn bis Ende des Jahres muss eine Lösung her. In dieser Woche wird also weiter verhandelt, die britische Volkswirtschaft am Scheideweg. Darauf wollen wir aus Börsenperspektive schauen. Frage also an Claudia Werle. Heute der letzte Tag, an dem theoretisch eine Verlängerung durch die Briten beantragt werden könnte. So kommt es wahrscheinlich nicht. Wie schaut die Börse auf die Gespräche?
Die meisten hier an der Börse gehen davon aus, dass Boris Johnson hart bleiben wird, dass er zumindest nach außen hin den harten Mann darstellen will. Die Fronten sind verhärtet, das gilt übrigens für beide Seiten. Die Briten wollen möglichst viel von den Vorzügen einer großen Gemeinschaft behalten. Die EU wiederum kann das nicht durchgehen lassen, sonst wäre das so eine Art Blaupause für andere EU-Mitglieder. Dabei sind beide Seiten wirklich aufeinander angewiesen und das wissen sie auch. Premierminister Boris Johnson träumt jetzt von einem New Deal, in dem er sein Land wirtschaftlich gesehen wieder auf die Beine stellen will. Kurz vor der Sendung habe ich mit Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock darüber gesprochen. Was muss denn geschehen, damit die Wirtschaft Großbritanniens wieder floriert, wollte ich von ihm wissen. Und hier ist seine Antwort.
Ja, zunächst mal muss sich die Weltwirtschaft ja insgesamt von der Covid-19-Krise erholen. Aber für Großbritannien bedeutet es insgesamt, dass man ein vernünftiges Verhältnis gegenüber dem wichtigsten Handelspartner aufrechterhält. Und das ist natürlich die Europäische Union, in die 2019 noch 43% der britischen Exporte gegangen sind. Also für Großbritannien wird es sehr, sehr schwer, sich zu erholen in einer Abkopplung von der Europäischen Union und von anderen wichtigen Handelspartnern.
Die Lage ist ernst. Die britische Wirtschaft ist zuletzt so stark geschrumpft wie seit 1979 nicht mehr. Was sind die Gründe?
Ja, die Gründe sind einerseits die Corona-Krise. Die hat die Weltwirtschaft insgesamt betroffen und natürlich auch die Nachfrage in Kontinentaleuropa nach britischen Produkten gedämpft. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, die britische Regierung unter Johnson hat ein desaströses Handling der Covid-19-Krise an den Tag gelegt. Großbritannien ist das Land weltweit mit den meisten Corona-Toten pro Million Bevölkerung. 642 Tote pro 1 Million Einwohner hat Großbritannien zu beklagen. Deutschland im Vergleich 108. Und selbst die USA sind unter 400 mit einem ähnlich desaströsen Management. Also es zeigt, dass Großbritannien alleine durch Covid ganz erheblich getroffen worden ist. Und das veranlasst natürlich auch die Konsumenten, stärker zu Hause zu bleiben, vorsichtiger zu sein. Und das hat die Wirtschaft zusätzlich geschwächt.
Es läuft alles auf einen harten Brexit heraus. Warum bleibt Johnson so hart? Warum ist er so unerbittlich?
Ja, das ist politisch begründet. Er ist ja mit so starker Mehrheit gewählt worden Ende letzten Jahres. Erst im Dezember war die Wahl. Er hat die überzeugend gewonnen mit dem Versprechen, den Brexit wirklich zu liefern. Und das hat er ja auch geschafft. Und nun muss er diesen Brexit auch liefern, um diejenigen wirklich auch für sich zu gewinnen, die auf ihn gesetzt haben, so hart wie irgend möglich. Und gerade weil er die Covid-Krise so schlecht gemanagt hat, muss er jetzt an diesem Punkt liefern. Er ist im Grunde der Brexit-Premier. Er ist im Grunde derjenige, der jetzt zeigen muss, dass er der harte Hund ist, dass er so hart gegenüber der EU verhandelt, wie er das von anderen, von seiner Amtsvorgängerin und so weiter und anderen immer wieder verlangt hat. Und das ist jetzt der Grund, warum er diese harte Position gegenüber der EU vertritt.
Johnson hat ehrgeizige Pläne, will Jobs schaffen, will Infrastrukturmaßnahmen in Angriff nehmen. Was heißt das konkret?
Auf der einen Seite hat Johnson und andere Brexit-Befürworter haben ja immer wieder gesprochen davon, dass Großbritannien ein zweites Singapur werden soll. Man möchte ganz niedrige Regulierungsstandards vereinbaren, man möchte ganz niedrige Steuersätze haben. Aber niedrige Steuersätze heißt eben auch relativ niedrige Staatseinnahmen. Auf der anderen Seite wird er sehr viel Geld ausgeben müssen, vor allen Dingen, um dort Stimmen wirklich auch zu gewinnen, wo der Brexit am stärksten Großbritannien betreffen wird, nämlich Industrieregionen im Norden und Westen des Landes. Und dort wird er Geld ausgeben müssen, das er nicht hat. Und das heißt, dass Großbritannien vermutlich sich deutlich stärker verschulden wird, was wiederum schwierig ist, wenn der Kapitalmarkt dann bereit sein muss, dieses Kapital, das die Regierung benötigt, auch für niedrige Zinsen zur Verfügung zu stellen. Das alles sieht nicht gut aus, es gleicht einer Quadratur des Kreises und ökonomisch gesprochen wäre es das Beste gewesen, wenn Großbritannien gar nicht ausgetreten wäre.
Was heißt das für die Menschen im Land?
Interessanterweise ist ein großer Teil derjenigen, die den Brexit befürwortet haben, auch bereit gewesen, damit auf Wohlstand zu verzichten. Also ungefähr 2/3 der Briten haben gesagt, ja, selbst wenn uns das Wohlstand kostet, wir wollen endlich von dieser EU loskommen. Aber trotzdem werden sich viele Briten wahrscheinlich noch umschauen und spüren, wie hart das dann wirklich ist, wenn die Regierung jetzt nicht die richtigen Maßnahmen ergreift und noch auf einen kooperativen Kurs zurückgeht mit der EU.
Was heißt das für uns?
Ökonomisch ist es schädlich, weil Großbritannien ein wichtiger Handelspartner ist. Noch wichtiger ist es allerdings politisch, weil es die Gewichte innerhalb der EU verschiebt. Uns Deutschen geht unser wichtigster Alliierter von der Fahne, wenn es darum geht, die EU zu reformieren und auch effizienter zu machen.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Soweit Einschätzungen zum Brexit. Auch aus Deutschland gab es heute Konjunkturdaten, Frau Wehrle. Was zeigen die?
Im Prinzip geht alles in die gleiche Richtung. Die momentane Lage ist ernst. Es wird noch eine Weile dauern, bis wirklich wieder das Niveau erreicht wird, das wir vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatten. Das DIW, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, rechnet damit, dass das 2 bis 3 Jahre dauern wird. Immerhin den Tiefpunkt habe man überstanden. IFO-Präsident Fuest rechnet damit, dass wir bald Verteilungskämpfe sehen werden. Durch die Pandemie seien alle erheblich ärmer geworden, sagt er. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag fürchtet, dass viele Betriebe in den kommenden Monaten vor ganz massiven Finanzproblemen stehen werden. Immerhin, die Wirtschaftspolitik in Deutschland habe auf vielen Feldern schnell das Richtige getan, um die ökonomischen Folgen der Krise zu mildern, so heißt es vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Anleger also zwischen Hoffen und Bangen, beim DAX kein klarer Trend. 0,7% ist der DAX momentan im Plus bei 12.317 Punkten.
Auf einen DAX-Mitglied schauen wir dieser Tage ganz besonders, nämlich Wirecard, heute wieder fast 100% im Plus. Das heißt aber nicht immer was Gutes.
Ja, das ist richtig. Die Suche nach dem oder nach den Schuldigen ist in vollem Gange. Die Aufräumarbeiten haben begonnen. In den USA stellt sich jetzt eine Konzerntochter selbst zum Verkauf. Ich denke, da ist das letzte Kapitel noch nicht geschrieben. Und diese heftigen Kurskapriolen, die wir momentan sehen, sind eigentlich Ausdruck dafür, dass momentan Wirecard-Aktien zum Spielball von Spekulanten geworden sind.
Claudia Wehrle, dann noch schnell der Blick auf Euro, Staatsanleihen und Gold.
Der Euro 1,1212 $, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,49% und die Feinunze Gold 1.769,82 $.
Danke, Claudia Wehrle. Die letzte Steinkohlezeche in Deutschland ist schon lange dicht, Prosper Haniel. Aber mit dem Kohleausstieg hat es noch ein bisschen gedauert. Nun haben sich Union und SPD aber darauf geeinigt, wann die Konzerne ihre Kraftwerke abschalten müssen, 2038 nämlich. Uli Haug aus Berlin.
Der Hauptkritikpunkt der Wirtschaft war, dass Steinkohlekraftwerke ab dem Jahr 2027 entschädigungslos abgeschaltet werden sollten. Diesen ursprünglichen Plan der Bundesregierung hatten insbesondere Betreiber jüngerer Steinkohlekraftwerke kritisiert, die erst vor kurzem hohe Investitionen hatten. Für sie soll es jetzt milliardenschwere Förderprogramme geben, etwa für eine Umrüstung auf den Betrieb mit Wasserstoff oder Biomasse. Auch die Rahmenbedingungen für die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung, also die Erzeugung von Strom und Wärme, sollen deutlich verbessert werden. Für relativ moderne Steinkohlekraftwerke wird es zudem eine finanzielle Härtefallregelung geben. Mit der Einigung zwischen Union und SPD kann der Kohleausstieg noch vor der parlamentarischen Sommerpause von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.
Uli Haug über die Einigung zum Ausstieg aus der Steinkohle. Zwischen 6% und 7% wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr wohl schrumpfen. Das ist der Korridor, in dem sich die meisten Konjunkturprognosen bewegen. So auch die jüngste des IMK. Wir haben es eben an der Börse gehört. Wie aber sieht die Lage der einzelnen Branchen aus? Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft in einer Umfrage nachgefragt bei Branchenverbänden. Ergebnis: Die Wirtschaft rechnet nicht nur mit einer schwierigen zweiten Jahreshälfte in diesem Jahr, sondern blickt auch oft pessimistisch auf 2021. Darüber konnte ich vor dieser Sendung mit Michael Hüter sprechen, dem Direktor des IW, und ich habe ihn gefragt, die grobe Richtung war erwartbar, was aber war für Sie an den Ergebnissen noch überraschend?
Ja, die Überraschungen liegen wie immer im Detail. Wenn man sich das nach Branchen anschaut, dann sieht man beispielsweise bei den Industriebranchen, bei denen man ja vermuten würde, dass sie eigentlich ein ähnliches Profil erleben, doch deutliche Unterschiede. Automobilbranche, den massivsten Einbruch in diesem Jahr und auch dadurch aber durchaus kräftige Erwartungen für das nächste Jahr. Beim Maschinenbau weniger als halb so stark und bei der Chemie eher überschaubar mit einem Produktionseinbruch gegenüber Vorjahr von 10%. Wir sehen halt, dass der symmetrische Schock, der ja durch diese Corona-Krise verursacht war, mit der Auflösung des Lockdowns und mit der Öffnung und der Reaktivierung des wirtschaftlichen Handelns immer asymmetrischer, immer differenzierter wird.
Wenn die Lage so differenziert ist, ist dann die Antwort der Bundesregierung, nämlich ein Konjunkturpaket, das mit einer kurzfristigen Mehrwertsteuersenkung ja eigentlich sehr breit ansetzt, nicht vielleicht unzureichend?
Naja, es ist ja nicht nur die Mehrwertsteuererhöhung. Konjunkturprogramme sollen ja immer schnell wirken und sie müssen deshalb befristet sein, sie müssen zur rechten Zeit kommen und sie müssen einigermaßen zielgenau sein. Zur rechten Zeit ist die Politik in jedem Fall unterwegs, denn unsere Befragungen zeigen auch, dass die Angebotsprobleme, also verzögerte Lieferungen und damit Produktionsausfälle, Einsatz von Beschäftigten, Grenzschließungen und so weiter, einfach an Bedeutung deutlich verloren haben und nach vorne getreten ist, die Nachfrageschwäche. Also ist man da an der richtigen Stelle unterwegs. Dann muss man auch breit wirken. Es ist ja neben der Mehrwertsteuersenkung auch bei konsumstarken Haushalten die Wirksamkeit des Familienbonus, die Absenkung der EEG-Umlage, die dort kräftig ist. Und wir dürfen nicht vergessen, die Sozialgarantie, das heißt die Sozialbeiträge, bleiben in diesem nächsten Jahr stabil. Das betrifft sowohl die Beschäftigten wie auch die Arbeitgeber und gibt dort eine Erwartungssicherheit. Das läuft jetzt, das ist genau jetzt die Aufgabe. Daneben ist in diesem Programm ja auch ein Wachstumsthema enthalten, das ist dann auf die strukturellen Fragen antwortet. Auch die Frage, mit welchem Unternehmenssteuersystem, das man prüfen will, geht man am besten in die Zukunft. Also es treten dann wieder, das ist so meine Perspektive, Ende 2020 auf 21 eher angebotsseitige Themen in den Vordergrund.
Nichtsdestoweniger ist der Maßstab für viele Konjunkturprognosen die Rückkehr zu Wachstumsraten vor Corona. Bis dahin dauert es noch, das prognostizieren Sie. Wie wünschenswert ist es denn überhaupt, angesichts eines Wirtschaftsmodells, das ja auch die Ressourcen des Planeten deutlich überstrapaziert, dass wir jetzt zu diesem Status zurückkehren?
Naja, wir müssen ja zurückkehren zu einer Finanz- und Innovationskraft. Das ist ja der eigentliche tiefere Sinn. Also wenn wir fragen, warum es wieder zu wirtschaftlicher Dynamik kommen soll, dann hat es ja damit zu tun, dass daraus die Erträge und die Finanzmittel verfügbar sind, die wir in diesem Innovations- und Strukturwandelprozess benötigen. Es ist ein massiver Strukturwandelprozess, für den sehr, sehr viel Geld notwendig ist. Die Dekarbonisierung, die digitale Transformation, das wird ja nicht getan mit weniger Wirtschaften, sondern nur, indem wir aus den wirtschaftlichen Ergebnissen der Jetztzeit andere Strukturen entwickeln. Dafür brauchen wir einen erheblichen genau diese Finanzmittel, das wird man nicht über den Staat regeln können. Der muss da gute Rahmenbedingungen, verlässliche Rahmen und klare Rahmenbedingungen setzen. Aber am Ende muss es geleistet werden in den Unternehmen. Und insofern jetzt abrupt zu glauben, nicht wahr, eine Art gesetzlich verordnete Wachstumsrücknahme wäre ein Modell für den Übergang. Das geht schon deshalb nicht oder ist schon deshalb sehr fragwürdig, weil es ja nur mit Freiheitsverlust geht. Wir brauchen handlungsfähige Einheiten, um genau diese Erneuerung des Landes dann auch weiter zu betreiben und auch noch forcieren zu können.
Aber das ist ja im reellen Leben sind ja jetzt Konjunktur und das Handeln von Unternehmen und Klimawandel keine zwei getrennten Vorgänge.
Ja, aber nochmal, Konjunkturpolitik hat ein bestimmtes Ziel, den Schwung wieder ins System zu bringen. Und dieser Schwung ist ja nicht unter andere Rahmenbedingungen gesetzt als vorher. Also es wird ja gelegentlich so getan, als hätten wir vorher nur Unsinn gemacht und jetzt hätten wir durch die Krise auf einmal den Eindruck, man könnte es auch anders machen. Das stimmt ja nicht, sondern wir sind ja in einem permanenten Wandel und die Politik ist in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen zu setzen. Da ist noch manches nachzujustieren, vor allen Dingen ist es europäisch einzuordnen. Und deswegen bleibt es eine wichtige Aufgabe und die ist nicht einfach so zu machen. Also man kann sich vieles wünschen, aber es muss gemacht werden und das Machen die eigentliche Herausforderung, nicht das Reden.
Dann reden wir noch darüber, was vielleicht am Machen hindern könnte, so etwas wie eine zweite Welle. Das ist ja auch noch nicht ganz ausgeschlossen. Ihre Prognose ist ja jetzt unter der Voraussetzung erstellt, dass kein zweiter Tiefpunkt folgt.
Ja, das ist im Grunde in allen Konjunkturprognosen oder Szenarien, die für dieses Jahr und das nächste Jahr formuliert sind, enthalten. Allein dahinter steht die Überlegung, dass wir einen solchen generellen gesamtstaatlichen Lockdown nach meinem Dafürhalten gar nicht mehr durchführen können, weil es erstens Erfahrungen der regionalen Antwort gibt und zweitens, die nicht beliebig gesamtstaatlich die Grundrechte einschränken können. Das wird ja gelegentlich so getan, als könnte man einfach morgen wieder den Lockdown bundesweit so verhängen. Erstens muss das sowieso auf Ebene der Bundesländer gemacht werden, die das umzusetzen haben. Aber mal ganz abgesehen davon würde es ja bedeuten, dass wir aus all dem nichts gelernt haben. Denn wir tun es ja nicht einfach so, sondern um die Überbeanspruchung des Gesundheitssystems, der intensivmedizinischen Kapazitäten zu vermeiden. Wir haben die Testkapazitäten und wir wissen auch, wie man lokal handelt. Wir haben die Gesundheitsämter ertüchtigt. Deswegen ist für mich die Perspektive eines zweiten Lockdowns so wie am 23. März eine nicht realistische.
Ich möchte einwenden, dass wir es ja mit einer Pandemie zu tun haben und die deutsche Wirtschaft exportorientiert ist. Das heißt, Lockdowns in anderen Teilen der Welt, auch generelle Lockdowns, können wir ja nicht ausschließen. Allein das dadurch, richtig, dass ja. Es auch an anderen Ländern eben das Gesundheitssystem nicht so gut vorbereitet vielleicht ist, wie Sie das gerade für Deutschland beschrieben haben. Und Sie beschreiben ja auch jetzt Nachfrageeinbruch im Ausland. Wie wichtig ist das?
Das ist schon wichtig. Wir haben aber gesehen, dass im Augenblick vor allen Dingen der Nachfrageeinbruch in der Binnenwirtschaft und in Europa das herausragende Thema ist. Wir haben auch eine gewisse Asynchronität in der Welt. China beispielsweise läuft voran. Da gibt es also Ausgleichsmomente. Völlig unklar ist im Augenblick, was wir für die Vereinigten Staaten zu erwarten haben. Dort haben wir ja eine absolut handlungsunfähige Administration in Washington oder handlungsunwillige, muss man vielleicht sagen, die Dinge wirklich zu steuern. Das muss dann für Ebene der Bundesstaaten gemacht werden. Und da bleiben Risiken. Aber das Bild ist ja schon, dass auch die anderen Länder eigentlich nicht mit diesem Lockdown leben wollen, sondern aus dem Lockdown heraus eine neue Normalität entwickeln. Und das findet parallel statt, wenn Sie sich anschauen, in welchem Maße Konjunkturprogramme in der OECD aufgelegt worden sind, dann ist das jetzt schon ein Vielfaches dessen, was im Jahr 2009 geschehen ist. Also auch von daher sind ja breit angelegte Impulse wirksam, die auch ihre Effekte haben werden.
Das heißt, das exportorientierte Wirtschaftsmodell, das wir fahren, das fällt uns jetzt nicht auf die Füße.
Ja, es ist schon eine Anstrengung und eine Anspannung. Und die Globalisierung, auch das ist ja ein Trend, der jetzt nicht durch diese Krise, durch diese Pandemie entstanden ist, war ja schon vorher in einem Erschöpfungszustand. Auch dem müssen wir uns stellen und wir müssen auch hier ja zurückkommen. Das letztlich muss Umweltpolitik global sein, wie der Handel auch und vielleicht auch ganz neu gedacht die Gesundheitspolitik. Also die Schwächung der Weltgesundheitsorganisation durch den Austritt der Amerikaner ist natürlich das Gegenteil dessen, was wir brauchen. Insofern ist natürlich globalisierungspolitischer Handlungsbedarf, indem wir diese Institutionen weiterentwickeln, auch zusammendenken.
Einschätzungen von Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wer nicht viel Einkommen hat, soll trotzdem die Möglichkeit haben, grundlegende Bankgeschäfte zu erledigen. Dafür gibt es sogenannte Basiskonten. Banken müssen sie ohne Vorabprüfung einrichten, die Kosten müssen angemessen sein. Aber was ist angemessen und was zu viel? Knapp 9 Euro, das ist zu viel. So hat es heute der Bundesgerichtshof im Fall der Deutschen Bank entschieden. Klaus Hempel mit Einzelheiten.
Obdachlose, sozial schwache Menschen oder solche, die kein regelmäßiges Einkommen vorweisen konnten, hatten früher einen außerordentlich schweren Stand bei den Banken. Als Kunden sind sie unattraktiv, eher lästig. Früher blieb vielen deshalb der Zugang zu einem Girokonto verschlossen. Vor 4 Jahren reagierte der Gesetzgeber auf diesen Missstand. Seit Mitte 2016 sind alle Banken gesetzlich dazu verpflichtet, jedem zumindest ein sogenanntes Basiskonto anzubieten. So sollen auch sozial Schwache die Möglichkeit haben, Bankgeschäfte zu tätigen. Die Gebühren für ein solches Basiskonto müssen laut Gesetz angemessen sein. Und genau das sind sie in vielen Fällen offenbar nicht. Vor einem halben Jahr hatte die Stiftung Warentest herausgefunden, dass die Inhaber von Basiskonten meist mehr zahlen müssen als diejenigen, die ein regelmäßiges Gehalt oder Rente bekommen. Nun hat der Bundesgerichtshof zum ersten Mal entschieden, was unter dem Begriff angemessen zu verstehen ist. Dabei müsse man sich am Ziel des Gesetzgebers orientieren, so der Vorsitzende des 11. Zivilsenats Jürgen Ellenberger.
Der Gesetzgeber hat für die Basiskonten eine spürbare Begrenzung der Entgelte für erforderlich gehalten, um das sozialpolitische Ziel zu erreichen, einen Kontozugang für bisher hiervon ausgeschlossene Personen zu gewährleisten.
Die hohen Gebühren haben die Banken bisher damit gerechtfertigt, dass die Inhaber von Basiskonten intensiver betreut werden müssten als andere Kunden. Doch das lässt der BGH so nicht gelten. Auch bei den Gebühren müsse berücksichtigt werden, dass ein Basiskonto für einkommensschwache Verbraucher gedacht sei, so Dietlind Weinland, Presserichterin beim BGH.
Dieser Zweck darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass die Banken besonders hohe Gebühren für diese Personengruppen verlangen. Und daher dürfen sie nicht den Mehraufwand, der mit einem Basiskonto verbunden ist, beispielsweise durch Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, allein auf die Inhaber von Basiskonten umwälzen.
Im konkreten Fall hatten Verbraucherschützer die Deutsche Bank verklagt und Recht bekommen. Die Deutsche Bank verlangt bisher für ein Basiskonto 8,99 Euro im Monat. Für das Einlösen von Schecks in einer Filiale oder das Einrichten eines Dauerauftrags bei einem Bankmitarbeiter müssen die Kunden nochmal jeweils 1,50 Euro zahlen. Solche Gebühren seien unangemessen hoch, so der BGH. Seine Mandantin werde zügig reagieren, so der Anwalt des Geldinstituts Rainer Hall.
Die Deutsche Bank wird selbstverständlich die Vorgaben des BGH-Urteils des heutigen umgehend umsetzen.
Alle Banken und Sparkassen sollten das Urteil samt Begründung sorgfältig studieren. Sehr wahrscheinlich werden auch andere Institute ihre Gebühren für ein Basiskonto senken müssen.
Klaus Hempel, die Deutsche Bank muss ihr Basiskonto billiger anbieten als bisher. In den Zeitungen bestimmt heute ein Wirtschaftsthema die entsprechenden Kommentarspalten. Nach der Zustimmung vom Bundestag und Bundesrat geht es um das Konjunkturpaket und vor allem die morgen in Kraft tretende befristete Mehrwertsteuersenkung.
Wird Deutschland jetzt zum Schnäppchenparadies? Fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Startet die Wirtschaft nun durch? Schön wäre es. Sicher ist es nicht. Die Steuerentlastung ist besser als nichts zu tun. Und sie hilft, anders als eine reine Autoprämie, jeder Branche. Einiges spricht dafür, dass der Steuerspartrieb der Deutschen auch diesmal wirken wird. Selbst wenn nicht alle Unternehmen die Steuersenkung weiterreichen, ist sie nicht wirkungslos. Wenn einige in der Krise auf diese Weise überleben können, wäre auch etwas gewonnen. Nach Ansicht des Reutlinger Generalanzeigers kann das Hilfspaket im besten Fall die schlimmsten Härten abfedern. Zudem ist es ein Zeichen an die Familien, denen man helfen will. Doch das reicht nicht, um die Kauflaune dauerhaft zu heben. Die wird dann zurückkommen, wenn die Menschen wieder ohne Gesichtsmaske durch die Läden schlendern können. Auch die Neue Osnabrücker Zeitung bleibt skeptisch. Es ist kaum zu erwarten, dass die Steuersenkung die Konsumausgaben wie erhofft um mehr als 20 Milliarden Euro ansteigen lässt. Stattdessen werden Millionen von Menschen ihr Geld erst einmal zusammenhalten. Das gilt besonders für jene, die Einbußen durch Kurzarbeit haben, die um ihren Job bangen müssen oder ihn gar verloren haben. Außerdem gibt es unzählige Unternehmen, die am Rand des Abgrunds stehen und deshalb keine Veranlassung sehen, die Steuersenkung weiterzugeben. Kurzum, die Erwartungen an das Konjunkturprogramm sollten nicht allzu hoch sein. Mit den Folgen der Corona-Krise für den deutschen Immobilienmarkt beschäftigt sich das Handelsblatt. Es deute sich an, dass das Virus den großen Boom jäh ausgebremst hat. Zu alter Stärke wird der Markt nach der Krise nicht zurückkehren, auch wenn es nicht gleich das große Platzen einer Blase sein muss. 7 Millionen Menschen befinden sich in Kurzarbeit. Allein in der gut bezahlten Autoindustrie wurde der Abbau von Zehntausenden Stellen angekündigt. Für die Immobilienwirtschaft wird das zum Problem, denn ihre Kunden, die Wohnungs- und Hauskäufer, kommen aus der Realwirtschaft. Wenn diese schwächelt, wird sich das früher oder später in der Nachfrage und in der Folge in den Preisen niederschlagen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit endet die Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Hier folgen jetzt gleich um 14 Uhr die Nachrichten, dann um 14.10 Uhr Deutschland heute. Ein Thema, wie geht's weiter in Dessaus Innenstadt, wenn dort demnächst der Karstadt dicht macht. Am Mikrofon bis hierhin war Silke Hahn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.